Seit Dezember 2013, also seit mehr als 7 Jahren, ist Monika Grütters Staatsministerin für Kultur und Medien, direkt Bundeskanzlerin Angela Merkel zugeordnet und Teil der Bundesregierung. Als Staatsministerin ist sie auch Chefin von ungefähr 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, fast schon so eine Art Bundeskulturministerium, das es bis jetzt ja nicht gibt, aber dazu kommen wir in dieser Stunde ja vielleicht auch noch. Damit erstmal herzlich willkommen, Monika Grütters, ich grüße Sie.
Und ich grüße Sie, Herr Schmidt. Hallo.
Ich grüße Sie. Die Berliner CDU hat Sie ja zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl ernannt. Sie stehen auf Platz 1 der Landesliste. Sind Sie jetzt permanent im Wahlkampf?
Der Wahlkampf ist ja pandemiebedingt auch ein bisschen reduziert, aber tatsächlich kann man schon spüren, dass der Bundestagswahlkampf auch in diesem Pandemiejahr uns alle sehr beschäftigt. Es steht auch im Regierungshandeln irgendwie ein Stück weit zwischen uns in der Großen Koalition. Das macht es nicht leichter.
Ja. Wie kriegen Sie das unter einen Hut, Kulturstaatsministerin und Wahlkämpferin, inhaltlich, zeitlich ein Problem oder alles ganz einfach?
Erstens mache ich das ja schon zum 5. Mal, dass ich hier Spitzenkandidatin bei einer Bundestagswahl für meine Partei in Berlin bin. Und deshalb kann ich die Dinge trennen, da wo das nötig ist. Und organisatorisch sind wir sehr erfahren und bekommen das problemlos hin. Es ist nur so, dass das atmosphärisch im Moment uns auch das Handeln in der Pandemie nicht leichter macht. Und das finde ich ein bisschen belastend. Also es gibt immer wieder spürbar auch Wettbewerbselemente, wenn es eigentlich um sachliche Instrumente gibt, die wir besprechen müssten.
War das jetzt schon Wahlkampf gerade?
Das ist ja schon seit Wochen Wahlkampf. Was, seien Sie mir nicht böse, aber Olaf Scholz beispielsweise macht, indem er immer irgendwie einen schwarzen Peter ins Wirtschaftsministerium schiebt oder am Ende seine Sonderfonds nicht für die Kultur nicht selbst ausreichen und verwalten will, uns aber vorher nicht mit einbezieht, wenn es um die Pläne dazu geht. Und solche Dinge sind leider Gottes, glaube ich, ganz nachvollziehbar in einem politisch etwas zugespitzten atmosphärischen Umfeld. Aber sie tun der Sache nicht wirklich gut. Und deshalb leiden wir, wenn wir mal ehrlich sind, alle ein bisschen drunter, dass auch in der medialen Wahrnehmung Personalfragen oder Wahlkampfvorgeplänkel so dominant sind. Hm.
Frau Grütters, schauen wir mal auf Ihr Amt, auf Ihre Arbeit. In welchen Bereichen der Kultur sehen Sie die schlimmsten Auswirkungen der Pandemie und der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie?
Also tatsächlich gibt es europaweite Studien, die belegen, dass die Kultur mit 31% genauso stark betroffen ist von der Pandemie und ihren Einschränkungen wie die Luftfahrt und damit stärker als jede andere Branche. Selbst die Automobilindustrie, der Tourismus und die Gastronomie haben weniger starke Einbußen als die Kultur- und Kreativwirtschaft. Und innerhalb des Kultur- und Kreativmilieus sind es natürlich die darstellenden Künste, die mit einem Minus von 90% in ihrem Lebensnerv getroffen sind. Und das Ganze ist ja nicht in Zahlen darstellbar und auch nicht wirklich ein materielles Problem, sondern das geht an die Seelen der Menschen. Und das ist eine Frage der Wertschätzung, die wir alle in der Öffentlichkeit und das ist eben auch in der Politik diesen so hart getroffenen Menschen und Milieus entgegenbringen, um die Folgen ein wenig wenigstens zu lindern.
Das geht an die Substanz, ne?
Ja.
30%, das ist auch das Ergebnis der Umfrage des Landesmusikrates Berlin. Ein Drittel der freien Musikerinnen und Musiker möchte zum Beispiel den Beruf wechseln oder hat es bereits getan. Nur ein Beispiel ist das ja natürlich für viele. Mhm. Wie können Sie qua Amt dagegen steuern?
Es gibt eine Antwort der Bundesregierung und auch von uns, der BKM. Wir sind das einzige Ressort in der ganzen Vielfalt des politischen Geschehens, das ein eigenes Hilfsprogramm bekommen hat und zwar mit einem glatt verdoppelten Jahreshaushalt bei mir. In friedlichen Zeiten verwaltet mein Ministerium 2 Milliarden. Das sind immerhin 70% mehr als bei meinem Amtsantritt. Also 2 Milliarden. Jetzt sind es 4 Milliarden. Wir haben eben noch mal zweimal 1 Milliarde bekommen, um die Pandemiefolgen für die Kultur zu lindern und haben daraus ein großflächiges System entwickelt, unter aktiver Mithilfe der Zivilgesellschaft, der Dachverbände vor allen Dingen und der Sparten, der Fonds und so weiter, die uns dabei helfen, Programme zu entwickeln, die für die einzelnen Kultursparten wichtig sind, dann die auch operativ umzusetzen, Ausschreibungen zu machen, Jurys einzusetzen, Anträge zu bewerten und die Gelder auszureichen. Und da ist es uns gelungen, innerhalb von weniger als 5 Monaten fast 900 Millionen Euro an die Kultur Verantwortlichen in Deutschland auszureichen und fast 60.000 Anträge zu bearbeiten. Also wir sind da im Akkord tätig mit unseren Mithelfern, mit einem echten Satellitensystem, was diese Milliarden verwaltet, um tatsächlich die Kreativen in Deutschland zu erreichen. Aber das alles ist natürlich eine Antwort auf diese Krise, aber wir werden natürlich am Ende, glaube ich, sehr viel zu tun haben, um die tiefsitzenden strukturellen Gründe für solche Verwüstungen auch ein bisschen ins Visier zu nehmen und vielleicht eine Art New Deal für die Kultur in der Gesellschaft nochmal aufzulegen.
New Deal für die Kultur, das ist natürlich ein großes Stichwort, das Sie da geben. Aber lassen Sie uns mal noch bei der aktuellen Situation bleiben. Eine absolute Katastrophe, das sei jetzt nur das einzige Zitat, das ich jetzt hier mal bringe von ganz vielen Kommentaren. Eine absolute Katastrophe, Uli Müller, die Sprecherin der Deutschen Orchestervereinigung. Jetzt zu dem, was uns in den letzten 2-3 Wochen so sehr stark beschäftigt, die Bundesnotbremse. Wie kann oder reichen die bisherigen Maßnahmen und die bisherigen Mittel aus, um dieser absoluten Katastrophe wirklich entgegenzuwirken? Ich weiß, im Hintergrund passiert sehr, sehr viel, aber reicht das?
Es reicht natürlich nie und es löst die Probleme nicht, sondern es hilft gerade mal, sie zu lindern. Aber trotzdem ist es natürlich auch eine Solidaritätserklärung der Bundesregierung, dass sie lediglich dem Kulturressort überhaupt ein eigenes Programm gegeben hat. Und es dürfte bundesweit und auch weltweit einmalig sein, dass der Haushalt für Kultur glatt verdoppelt worden ist. Das gibt es nirgendwo sonst. Und das, finde ich, ist auch eine Rückmeldung in Form von Wertschätzung, von Respekt vor der gesamtgesellschaftlichen Rolle der Kultur. Das, was Künstlerinnen und Künstler für uns alle schaffen, ist ja mehr wert als nur das, was der einzelne Kreative davon hat. Die gesamtgesellschaftliche der gesamtgesellschaftliche Nutzen der Kultur drückt sich eben auch in solchen großflächigen Hilfsmaßnahmen aus. Und wir alle, das muss man ja auch sehen, leiden ja unter diesem Lockdown der Kultur. Die Kultureinrichtungen waren die ersten, die schließen mussten. Deshalb dürfen sie auch nicht die letzten sein, die wieder aufmachen. Wir alle, auch das Publikum, nicht nur die Künstler und die Ausführenden selbst, sondern auch wir, die Menschen draußen, die von dieser Kultur ja leben, fühlen uns wie auf Entzug. Die Kultur ist auch etwas, was die Menschen natürlich aus ihrer Einsamkeit rausholt. Sie ist ein wichtiges Korrektiv im gesellschaftlichen Miteinander. Sie ist so etwas wie der Modus unseres Zusammenlebens in Deutschland. Und deshalb geht nicht nur den einzelnen Kreativen, sondern uns allen an die Substanz, dass wir dieses Prinzip, diesen Grundtenor unserer Demokratie im Moment einfach auch vermissen und darauf verzichten müssen.
Ja, ohne Kultur verliert man die Hoffnung. So hat der Deutsche Kulturrat das vor kurzem mal zusammengefasst. Aber gerade viele Menschen, auch mit denen ich spreche, die jetzt kulturnah sind, aber nicht in der Kultur arbeiten, viele Menschen stellen sich aber wirklich ganz konkret die Frage, warum spielen die vielen erprobten Hygienekonzepte in den Museen, in den Theater- und Opernhäusern irgendwie keine Rolle? Also Thema Terminvergabe, Luftreiniger, Schnelltest für die Zuschauer, wie bei den Pilotprojekten hier zum Beispiel in Berlin. Also das wären doch Öffnungsmöglichkeiten für die Kulturinstitutionen. Warum geht das nicht? Da kam ein Seufzer.
Ja, ich muss seufzen, weil wir, die BKM, haben ja hohen dreistelligen Millionenbetrag dafür ausgegeben, dass die Kultureinrichtungen von den Kinos über Buchhandlungen bis zu Privattheatern bis zu auch öffentlichen Einrichtungen Hygienekonzepte baulich umsetzen konnten. Ich glaube, alle Kinos haben inzwischen wirklich erstklassige Lüftungsanlagen. In Museen ist das sowieso das Grundprinzip, in Theatern und Konzerthäusern übrigens auch. Das heißt, daran würde es überhaupt nicht scheitern. Und wir haben viel Geld für die Umsetzung von Hygienekonzepten ausgegeben, für Digitalisierung geholfen. Alles das ist getan worden. Außerdem hat mein Haus 2 sehr große Studien initiiert und finanziert, die uns beweisen, dass man in Kultureinrichtungen keine Angst vor Infektionen haben muss, wenn dort Hygienekonzepte umgesetzt werden. Und weil das ein regelbasiertes Publikum ist, ist das einfach so. Deshalb werbe ich ja vehement für Öffnungen in den Kultureinrichtungen, die zumindest von Anfang an bei Öffnungsszenarien mitgedacht werden müssen und nicht schlechter behandelt werden dürfen, beispielsweise als der Sport oder als Geschäfte, als der Einzelhandel. Öffnungsstrategien dürfen sich nicht einer rein kapitalistischen Logik verdanken. Das heißt, nur da, wo Geld verdient wird und wir folglich also Ausfälle finanzieren müssten, da muss man jetzt schnell was tun. Nein, erstens ist das bei der Kultur auch so und zweitens gehört sie eben als Wesensmerkmal zu einem Gemeinwesen wie unserem Deutschen dazu. Und insofern kann ich manchen Frust verstehen, wenn der Eindruck entsteht, sie werden eben schlechter behandelt oder vergessen. Das ist aber, glaube ich, da muss ich mal meine Kolleginnen und Kollegen in Schutz nehmen, nicht der Fall. Wir sehen natürlich, was wir machen müssen, wenn die Inzidenzwerte es erlauben. Und dann wird die Kultur im Übrigen auch tatsächlich mitgeöffnet, nur eben nicht schneller als andere. Aber sie darf auch nicht später als andere dran sein. Wenn ich jetzt höre, dass wir zwischen Geimpften und Getesteten Grundrechte wieder verhandeln müssen in einer Rechtsverordnung, die gerade in diesen Tagen so auf dem Tisch liegt, dann erwarte ich, dass, wenn man Ausnahmen für den Sport formuliert, dasselbe auch für die Kultur gelten muss. Wenn Bowling ermöglicht ist, muss man auch in Gedenkstätten gehen können.
Wie viel Hoffnung kurzfristig wollen Sie uns machen? Kurzfristig?
Es ist schwierig, aber wie gesagt, das hat nichts mit der Kultur zu tun, sondern mit den Inzidenzwerten und damit, wie man Grundrechte definiert. Und ich kämpfe da sehr für eine Gleichbehandlung der Kultur mit anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und der Kampf ist leider nötig. Selbstverständlich ist das nicht.
Okay, Monika Grütters, gönnen wir uns eine kleine musikalische Pause. In der nächsten Runde sprechen wir über das Humboldt-Forum. Der zweite Satz, Presto, aus dem Streichquartett Opus 130 von Ludwig van Beethoven, hier in einer Aufnahme mit dem Kussquartett. Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist weiterhin zu Gast. Frau Grütters, lassen Sie uns den Blick nach Berlin richten, vor allem zum Humboldt-Forum. Im Dezember konnte es dann ja endlich, zumindest online, eröffnet werden. Große Erleichterung bei Ihnen?
Ja, das Schloss für die Welt, wie wir es ja manchmal nennen, hätte zweifellos mehr als nur eine digitale Eröffnung verdient. Eine Feierstunde mit Publikum hatten wir uns vorgestellt. Aber ich bin froh, dass es eröffnet ist, weil es ja einmalige Einblicke in das weltumspannende kulturelle Erbe der Menschheit gibt und erfahrbar macht auch so ein bisschen, wofür Humboldt steht. Der Name Humboldt, das ist uns ja nicht immer so bewusst, für die Tradition der Aufklärung, für interdisziplinäre Zusammenarbeit, für Verständigung zwischen unterschiedlichen Positionen und Perspektiven. Wenn man mal den Wilhelm von Humboldt nennt, der in der Auseinandersetzung mit fremden Sprachen auch anerkannt hat, dass es Kulturräume auf der Welt gibt, die mit unseren europäischen vergleichbar sind, das war damals revolutionär. Oder wenn man Alexander nennt, der zu Orten aufbrach, an denen vorher kein einziger Europäer vor ihm gewesen war und unser Weltverständnis, das menschliche Weltverständnis echt revolutioniert hat, dann ist das einfach ein Riesenangebot, was wir da machen. Und ich glaube, eins, was sehr zeitgemäß ist.
Ein Angebot allerdings, das auch ja heftig diskutiert wird, ne? Kulturräume in aller Welt. In den letzten Monaten hat sich die Debatte ja um das koloniale Erbe Deutschlands verschärft. Das Humboldt-Forum steht in gewisser Weise mit den Sammlungen der außereuropäischen Kulturen im Zentrum dieser Debatte. Das koloniale Erbe Deutschlands, hätte man sich damit früher auseinandersetzen müssen?
Ja, das war lange Zeit ein blinder Fleck in unserer Erinnerungskultur und dabei kümmern wir uns um unsere Erinnerungskultur ja wirklich, nicht nur wegen der zwei Diktaturen im letzten Jahrhundert. Und tatsächlich ist die Kolonialzeit dabei ein Stück weit ausgeblendet worden. Und ich finde, wenn man tatsächlich mal die Philosophie des Humboldt-Forums doch noch mal vergegenwärtigt, die Annäherung an das Fremde oder die Lust, die Welt anzuschauen über die Grenzen der eigenen Weltanschauung hinweg, die Neugier, dem Fremden zu begegnen, statt es abzuwehren oder abzuwerten, das Ideal eines gleichberechtigten Dialogs der Kulturen, dass wir das im Herzen der Hauptstadt versuchen, war ja ein Anstoß mit dafür, dass die Debatte um die Kolonialzeit hier in Deutschland so Fahrt aufgenommen hat.
Beispielhaft für diese Diskussion ist der Umgang mit den Benin-Bronzen. Ende letzter Woche gab es die große Konferenz zum Umgang mit den Beständen in 25 deutschen Museen insgesamt. Ich würde mal sagen, das wichtigste Ergebnis: im kommenden Jahr sollen die ersten Benin-Bronzen zurückgegeben werden. Wie viele denn, Frau Grütters?
Das wird genau mit der nigerianischen Seite zu verhandeln sein. Aber was wir geschafft haben, indem wir uns endlich mal zusammengesetzt haben auf meine Einladung hin, ist, eine abgestimmte Haltung in Deutschland zu entwickeln. Dass nicht jedes Museum oder sein Träger, also Bundesländer oder Kommunen, ihren Weg gehen, sondern dass wir einen gemeinsamen abgestimmten Weg entwickelt haben, um dann natürlich auch umgekehrt auch zu einer gemeinsamen Verständigung mit der nigerianischen Seite zu gelangen. Dort ist ein Legacy Restoration Trust gegründet worden. Also auch da haben wir es mit vielfältigen Gesprächspartnern zu tun. Nigeria, Benin, Edo State, Herkunftsgesellschaften, zivile Gruppen. Und die haben sich zusammengeschlossen und wir haben in Deutschland eine nationale Strategie entwickelt. Das heißt, es kann endlich einen konzentrierten, zielführenden Dialog geben. Und ja, das Ganze tun wir deshalb, weil wir endlich zu substanziellen Rückgaben kommen wollen. Das halten wir für richtig, unsere historische und moralische Pflicht. Und ja. Deutschland könnte das erste Land in der Benin Dialogue Group sein, die wirklich Bronzen zurückgibt.
Aber dennoch, Frau Grütters, der Unrechtskontext des Erwerbs, gerade bei den Benin-Bronzen, dieser Unrechtskontext ist doch weitestgehend geklärt und das auch schon lang. Warum nicht eine schnelle Rückgabe und warum dann nicht in Gänze, also zum Beispiel alle Benin-Bronzen, die in Deutschland, zum Beispiel ja auch in Berlin, vorhanden sind?
Also es gibt viele Experten, die das gar nicht für das vorrangige Ziel auch im Begehren der nigerianischen Seite halten. Deshalb haben wir besprochen, dass neben Rückgaben an und auch Kooperationsprojekten in Nigeria mit den nigerianischen Partnern erörtert werden soll, ob und wie Benin-Bronzen als Teil des kulturellen Erbes der Menschheit künftig ebenfalls in Deutschland gezeigt werden können und wenn es Leihgaben sind. Aber genau diese Vereinbarung, soll alles zurück? Ist das eine Eigentums- oder eine Besitzfrage? Zeigen wir hier Repliken oder sollen es Originale sein? Genau dieser Diskussionsprozess läuft jetzt. Es ist nicht schwarz-weiß und die Aura des Originals kann man nicht in Abrede stellen. Und in der Regel ist es so, dass Herkunftsgesellschaften, nicht nur die aus Nigeria, durchaus ein Interesse haben daran, dass ihre wirklich herausragende Kulturgeschichte hier in der Welt und das heißt auch im Humboldt-Forum gezeigt wird. Also,
was ja auch das Humboldt-Forum wirklich schmücken würde, wenn diese Benin-Bronzen sind ja fantastisch, wenn man sie sich anguckt. Können Sie also im Moment eigentlich noch gar nicht sagen, was in welcher Weise vielleicht in Zukunft im Humboldt-Forum gezeigt werden kann von den Benin-Bronzen?
Wir haben ein zweigestuftes Vorgehen besprochen bis Mitte Juni. Und das ist ja sehr kurzfristig, schalten wir eine Plattform frei, auf der alle bereits digitalisierten Benin-Bronzen oder Objekte aus dieser Zeit in Deutschland gezeigt werden, sodass dies ein Angebot ist an die nigerianische Seite, an Wissenschaftler weltweit, einfach sich ein Bild darüber zu machen, was haben wir hier. Und sehr vieles ist bereits digitalisiert, kann dann aber endlich auch mal auf einer Plattform konzentriert dargestellt werden. Im Moment findet man die nur auf den Websites der einzelnen Museen. Das führen wir jetzt mal zusammen. Das soll eine richtige Transparenzoffensive sein. Und dann hat man eine Grundlage, worüber wir reden. Und dieses Gespräch, das ist der zweite Teil mit der nigerianischen Seite, ist jetzt eben in einen organisierten Dialog gegangen, der sehr, sehr intensiv zurzeit läuft. Es hat mehrere Besuche des Auswärtigen Amtes drüben gegeben und die nächste Reise ist auch jetzt schon wieder terminiert. Und da geht es dann darum, wann können wir wie viel und in welchen Abständen zurückgeben, wobei man auch wissen muss, auf der anderen Seite wird ja ein großes Museum für West African Art gebaut, übrigens auch mit europäischer und internationaler Hilfe. Und da werden die ersten Gebäudeteile jetzt fertig, sodass es auch um eine tatsächliche körperliche Rückgabe einzelner Stücke gehen kann. Aber man muss eben im Moment so ein bisschen mit der anderen Seite auch aus Respekt vor der dortigen Situation verhandeln. Was machen wir wann, wie schnell und in welchem Umfang? Ja,
kurz zum Schluss noch dieser Gesprächsrunde, Frau Grütters, in der Süddeutschen Zeitung war gestern zu lesen, die Rückgabe der Benin-Bronzen werde zum Prüfstein für die Glaubwürdigkeit des Humboldt-Forums. Große Worte, sehen Sie das auch so?
Also, dass es zum Prüfstein für unseren Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten geht, habe ich immer gesagt. Da, glaube ich, sind die Benin-Bronzen wegen ihrer Anschaulichkeit und weil die Herkunftsgeschichte fast auch wirklich aufgeklärt ist. Dafür eignen sie sich wirklich. Und das wird natürlich Effekte auf den Umgang mit anderen Kulturgütern aus anderen kolonialen Kontexten haben. Das sehe ich schon. Und ich glaube auch, dass das Humboldt-Forum auch daran gemessen werden wird. Aber ich möchte noch abschließend sagen, ich bedauere immer, dass das Humboldt-Forum darauf reduziert wird. Es wird nicht nur koloniale Kontexte und schon gar nicht nur Benin-Bronzen zeigen, sondern da geht es um viel, viel mehr. Und die Kulturen auch anderer Epochen und anderer Kontinente haben diese Aufmerksamkeit ebenfalls verdient.
Es wird halt einfach Zeit, dass das Humboldt-Forum wie geplant mal eröffnen kann. Wollen wir hoffen, dass es
im Sommer hoffentlich.
Ja, genau. Zeit für eine kleine Pause, Frau Grütters. Ich möchte dann in der nächsten Runde über das geplante Museum der Moderne in Berlin mit Ihnen sprechen, auch über ein eventuelles Bundeskulturministerium. Mhm. Einverstanden?
Gerne.
Lucienne Renaudin-Vary, die junge Trompeterin, und das BBC Concert Orchestra mit Bert Lament von Louis Thomas Hardin. Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist in dieser Stunde zu Gast bei RBB Kultur. Wir haben bislang gesprochen über die Kultur und die Bundesnotbremse, über das Humboldt-Forum, das koloniale Erbe Deutschlands. Monika Grütters, lassen Sie uns jetzt über ein Museum sprechen, das sehr, sehr viel verspricht, das eine ganz große Hoffnung ist, aber dennoch auch in der Kritik steht. Das Museum der Moderne in Berlin oder Museum des 20. Jahrhunderts, wie es jetzt heißt. Können Sie mitgehen mit dem Wort die Scheune, was viele verwenden?
Ja, gerne. Wenn man bedenkt, dass Mies van der Rohe's Ikone lange Zeit als Tankstelle durchging, wir vom Haus der Kulturen der Welt als der schwangeren Austausch sprechen und der Zirkus Karajani von Charun nebenan als Philharmonie steht, kann ich mit dieser Aneignung durch die Berliner Zunge gut leben.
Sieht ja auch wirklich aus wie eine Scheune, zumindest auf den Plänen und Fotografien, die man bis jetzt von den Plänen hat, sozusagen. Ja. Was sagen Sie zu den Einwänden des Bundesrechnungshofes? Zu teuer? 10 Millionen sollen eingespart werden?
Wir nehmen die Einwendungen ernst, wenngleich ich sagen muss, der Bundesrechnungshof sitzt bei jeder Veranstaltung und bei jedem Berichterstattergespräch mit den Haushaltspolitikern, die ich ja regelmäßig führe und die den Einzelplan Kultur verantworten, sitzt der Hof mit am Tisch. So hat er also auch in den letzten Jahren jede Regung um dieses Museum mitbekommen. Und nach jahrelangen Diskussionen über die Museen, über die städtebauliche Situation am Kulturforum, nach zwei Wettbewerben, einer breiten und wirklich kontroversen Debatte, finde ich es toll, dass wir endlich die Bagger dort fahren sehen.
Und die Gesamtkosten von bis zu 450 Millionen Euro, das ist eine Menge Holz. Ist das nicht
ja,
zu viel?
Ja, ich habe auch immer gesagt, nee, das muss es einem, glaube ich, wert sein, weil Deutschland dieses Haus braucht, um einem Jahrhundert Raum zu geben, das wie kein anderes unser heutiges Selbstverständnis prägt. Und das ist das 20. Jahrhundert mit all seinen Brüchen, mit dem Aufbruch, mit den goldenen 20er Jahren von Brücke bis Beuys geht das, mit der Kriegsgeneration, mit den Nachkriegskulturgeschichten, mit der getrennten Kunst, mit der wiedervereinigten Kunstproduktion. Alles das ist das große deutsche Jahrhundert. Und die Nationalgalerie, in der diese historische Erzählung in Form von Kunst aufbewahrt wird, ist viel zu klein. Die können gerade mal 20% der Produktion zeigen. Und ich glaube, Deutschland braucht das Haus in Berlin, weil die Hauptstadt wie keine andere Stadt dieses wechselvolle 20. Jahrhundert mit all seinen tiefgreifenden Umbrüchen, Abgründen und Sternstunden repräsentiert. Und deshalb muss es uns das dann auch wert sein. Und wie gesagt, wir haben ja jahrelang drum gerungen. Ja. Und was die Kosten angeht, muss man vielleicht eins sagen. Wir haben uns endlich einmal dazu durchgerungen, vor Beginn des Bauens, dem Publikum und den Bürgern und den Steuerzahlern die ganze Wahrheit über die Kosten bis zum Abschluss zu erzählen, was sonst nie passiert. Wegen der jährlichen Haushaltssystematik in öffentlichen Haushalten werden nie die Kostensteigerungen, die man aber vorher schon berechnen kann, die im Baugeschehen drin liegen einfach, werden nie mitkommuniziert, sondern eben jedes Jahr draufgegeben. Und dadurch entsteht draußen immer der Eindruck, wir wüssten vorher nicht, was wir tun. Und immer wird alles nur teurer. Hier haben wir gesagt, wir nehmen einen 10-Jahres-Zeitraum in den Blick und sagen euch heute schon, was wir glauben, was es am Ende gekostet haben wird. Und dadurch entsteht einfach eine größere Summe und die wird dann auch skandalisiert. Also ich glaube, es ist einfach Haushaltswahrheit, Haushaltsklarheit.
Okay, wagen Sie eine Garantie zur geplanten Eröffnung 2026?
Eine Garantie wagen wäre einigermaßen verwegen, aber eine Wette mit Ihnen würde ich darauf
Warum wetten wir? Eine Flasche guten Rotwein.
Oh, das finde ich ist ein bisschen mehr wert. Jetzt haben wir zwei Flaschen sehr guten Rotweins.
Okay.
Und was die Summe angeht, sage ich mal, ist für mich eine echte Schmerzgrenze. Und auch da würde ich sagen, das kriegen wir jetzt hin.
Kriegen wir wirklich hin. Frau Grütters, zu einem großen, wichtigen Thema, das Sie auch zu Beginn unseres Gespräches schon angedeutet haben, New Deal für die Kultur. Das haben Sie Anfang März in der Süddeutschen Zeitung auch schon geäußert. Da haben Sie von Ihrem Wunsch gesprochen, dass Sie sich einen neuen Vertrag für die Künste in Deutschland wünschen. Was genau meinen Sie damit?
Ja, wir haben durch diese Pandemie natürlich einmal mehr gesehen, was wir latent immer schon wussten, aber auch irgendwie in Kauf genommen haben. Viele Künstler und Kreative haben sich für einen Lebensstil entschieden, der aus unserer Sicht eben sehr produktiv ist, so eine bohemienhafte Lebensart, aber die natürlich in Wahrheit auch prekär ist. Und die vielen Solo-Selbstständigen, die damit auf der einen Seite Freiheitsbedürfnisse einlösen, aber sie eben mit einem schmalen Portemonnaie bezahlen. Ich glaube, wenn wir die Vielfalt unserer Kultur erhalten wollen und so, dann müssen wir die Wertschätzung für die Milieus, in denen die entstehen, auch im sozialrechtlichen und im gesamtgesellschaftlichen Sinne einlösen. Die Künstlersozialkasse ist ein weltweit einmaliges Modell, was ich sehr verteidige und mal die erste Antwort darauf ist, der Bund oder sagen wir mal der Staat zahlt die Hälfte der Sozialkosten, weil er findet, dass das, was Künstlerinnen und Künstler tun, gesamtgesellschaftlich noch mehr wert ist, als es für den Einzelnen sein kann. Weil wir wissen, dass unsere Demokratie nur funktioniert, wenn die Freiheit der Kunst eingelöst wird. Das kann sie aber nur, wenn der Staat auch sie finanziell so weit absichert, dass sie tun können, was sie glauben, tun zu müssen, auch wenn es weh tut. Denn sonst würde man ja nur geländegängige Kunstproduktion haben wollen und finanzieren. Also es läuft hier anders. Und die Künstlersozialkasse ist da ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
Wobei auch viele solo-selbstständige Künstlerinnen und Künstler zurzeit, das wissen Sie ja auch, gerade große Probleme mit der Künstlersozialkasse haben, weil sie nicht auf die Mindesteinnahmen kommen, die sie eigentlich bräuchten. Aber lassen Sie uns von der KSK wegkommen.
Ja, aber das Prinzip, was dahinter steht, das müsste man, glaube ich, verbreitern.
Ach so, darum geht's. Also genau. Kultur als Staatsziel, vielleicht sogar ins Grundgesetz.
Das habe ich, dafür bin ich immer eingetreten, habe ich schon persönliche Erklärungen gegen viel Widerstand abgeliefert. Also das würde, finde ich, das Bewusstsein für den gesamtgesellschaftlichen Wert der Kultur deutlich steigern und deshalb trete ich sehr dafür ein, schon seit Jahren, dass wir die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz oben reinschreiben. Okay. Ja.
Ein anderer Wunsch von Ihnen, Frau Grütters, ist, dass es in Zukunft vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Bundesministerium für Kultur geben könnte. Warum? Warum setzen Sie sich dafür ein? Also wo wäre auch der Unterschied zu Ihrem bisherigen Amt?
1998 hat Gerhard Schröder ja dem, wie ich finde, wegweisende Idee gehabt, die BKM, also die Verantwortung des Bundes für die Kultur aus dem Innenministerium, wo es eine Abteilung war, herauszulösen und zu einem eigenständigen, sichtbaren Ressort ähnlichen Gebilde zu machen und hat es ans Kanzleramt angebunden, was ihm einen sehr hohen fundamentalen Stellenwert auch zugewiesen hat. Und ich finde, das haben wir in den letzten 23 Jahren, alle, die wir dieses Amt hatten, auch sehr energisch eingelöst. Allein in meiner Zeit ist der Etat um fast 70% gestiegen. Wir reden heute über 2 Milliarden und mindestens 400 Mitarbeiter, ein entsprechendes inhaltliches Portfolio. Ich glaube, dass die Kultur, die vom Bund verwaltet wird, aus dem Gesamtgeschehen Kultur in Deutschland trotz der hoheitlichen Zuständigkeit durch die Länder nicht mehr wegzudenken ist. Und irgendwann steht die Frage der Emanzipation an. Ich fände es grundfalsch, die Kultur mit anderen Ressorts zusammenzulegen. Da ist alles schlechter als das Kanzleramt. Aber es könnte natürlich auch ein Weg zu der Emanzipation gelingen, in der die Kultur sich eigenständig behauptet und dann Ministeriumsrang hätte. Aber heute schon können wir eigene Gesetze machen, werden mitzeichnend bei Gesetzen anderer Ressorts berücksichtigt und ich sitze am Kabinettstisch. Also eine hohe Not besteht da nicht. Aber ich glaube, sie ist ein wichtiger Player in der Bundesrepublik geworden.
Aber würde sich nicht durch so ein Bundeskulturministerium die Kommunikation und Kooperation mit den einzelnen Ländern, ne, Kulturhoheit der Länder, würde sich das nicht noch sehr viel schwerer anlassen?
Ach, das hängt von den handelnden Personen ab und ich glaube nicht davon, ob man ein eigenes Ministerium oder nur Staatsministerin mit einer ressortähnlichen Organisationsstruktur ist. Der Unterschied ist nicht so evident. Ich habe in meiner Amtszeit immerhin mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Länderseite sogenannte Spitzengespräche etabliert. Zweimal im Jahr treffen wir uns nach einem ganz klar gemeinsam vereinbarten Modus. Da gibt es einen Vorsitzenden bei der Kulturministerkonferenz der Länder, die sich endlich mal als solche organisiert haben. Bis dahin gab es nur die Kultusminister, es waren meistens die Bildungsminister. Jetzt haben sich die wirklichen Kulturleute endlich mal selber als Organisation zusammengetan. Und wir sind dabei, plus die kommunalen Spitzenverbände und die Kulturstiftung der Länder und des Bundes. Und in diesem Format tagen wir zweimal im Jahr und fassen wirklich auch gute, verbindliche, gemeinsame Beschlüsse. Das funktioniert.
Sie selbst sind seit 7 Jahren im Amt. Gibt es eine Amtsmüdigkeit?
Ich und müde, das gibt es eigentlich so gut wie nie. Und amtsmüde schon gar nicht. Also ich vollziehe meine Aufgaben und lebe mein Amt mit großer Leidenschaft.
Und vorausgesetzt, dass das Wahlergebnis am 26. September in diese Richtung ausgeht, würden Sie das Amt weiterführen wollen?
Wissen Sie, das sind so klassische Journalistenfragen, auf das es klassische Politikerantworten gibt. Erstens entscheidet das der Wähler und zweitens wird dann im Koalitionsvertrag geguckt, wie die Personalressourcen sinnvoll eingesetzt werden.
Aber Sie
jedenfalls
wissen doch,
ich ein leidenschaftlicher Kulturmensch.
Okay, Sie wissen doch, dass wir langweiligen Journalisten, die immer dieselben Fragen stellen, hoffen, eine originelle Antwort zu bekommen. Also werfen Sie Ihren Hut in den Ring?
Ich sagte doch, ich bin eine leidenschaftliche Kulturpolitikerin. Also da ist der Hut doch schon relativ weit geflogen,
okay,
oder?
Ist er. Weit in den Raum hinein. Frau Grütters, zum Schluss stellen wir uns vor, wir haben bis zum Herbst die Pandemie im Griff. Alles ist in Ordnung. Wir haben geimpfte Menschen, Land auf, Land ab. Wo gehen Sie zuerst hin, wenn alles wieder offen ist?
Ins Konzert.
Welches?
Zu den Philharmonikern.
Ah.
Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Heimlich ins Kino gehen. Also, oder so, das kann man ja vielleicht zwischendurch auch mal irgendwo zuhören. Als Gast bei einer Probe, das ist mir wohl schon mal gelungen. Aber ehrlich gesagt, in einem vollen Konzertsaal zu sitzen und die Musik ist etwas, was mich so auch im Unterbewussten sofort bis ins Herz hinein erreicht. Bücher lesen kann ich ja auch sonst wohl, aber das fehlt mir wirklich sehr.
Frau Grütters, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich Ihnen auch. Sehr munter. Danke.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters war zu Gast bei RBB Kultur in unserer Reihe Kulturköpfe. Und jetzt muss ich nur noch irgendwie die Frage mit der Wette um die beiden Flaschen Wein klären.